Liebe Gottesdienstbesucherinnen, liebe Gottesdienstbesucher, ich fange die Predigt mit einem kleinen Rätsel an. Wer erratet, um welches Sprichwort das es geht? Ruft es doch einfach gerade laut raus. Ja, es geht um das sprichwörtliche Brett vor dem Kopf. Wann habt ihr das letzte Mal ein Brett vor dem Kopf gehabt? Ein Brett vor dem Kopf sagt man dann, wenn jemand das Offensichtliche oder das Naheliegende einfach nicht sieht, nicht erkennt, begriffsstutzig. Ursprünglich hat dieser Ausdruck aber nichts mit uns Menschen zu tun gehabt, sondern mit Ochsen. Man hat auf dem Landwirtschaftsbetrieb, wenn man wollte pflügen, den störrischen und sturen Ochsen ein Brett vor die Augen gebunden. So war es nämlich für die Bauern viel einfacher gewesen, mit diesen Tieren zu arbeiten. Die Ochsen haben dann nicht gesehen, was um sie herum passiert und sind durch das nicht ständig erklüpft oder abgelenkt worden. Das ist der Ursprung des Brett vor dem Kopf. Irgendwann hat sich das umgewandelt und man hat das Bild auch auf Menschen übertragen. Das erste Mal schriftlich hat das jemand im frühen 19. Jahrhundert aufgeschrieben. 1817 ist in der Weimarer Zeitung ein Artikel erschienen, wo es geheissen hat, in Wien werde die Geistesfreiheit unterdrückt. Wir können nicht sagen, was wir will. Und die das unterdrücken, die haben doch selber ein Brett vor dem Kopf. Was für ein Werkzeug könnte gesucht sein? Fragt der Timo sein kleines Brütchen Micha. Überlegt er. Keine Ahnung. Der Timo schüttelt seinen Kopf. Mensch, du hast vielleicht ein Brett vor dem Kopf. Es ist doch wirklich einfach. Der Micha schaut ganz verwirrt rein. Ein Brett vor dem Kopf. Aha, du hast recht. Es ist ganz einfach. Die Lösung lautet Schraubenzieher. Und damit haben wir das Kreuzwort Rätsel gelöst. Das ist so ein Beispiel aus dem Alltag. Vielleicht kennt jemand deren Dreispiele, wo man ganz schnell hintereinander Antworten geben sollte. Und jedes Mal, wenn ich das spiele, ärgere ich mich über mich selber. Weil die richtige Antwort meistens so naheliegend wäre, aber ich oft viel zu weit denke. Wie bin ich jetzt auf das Sprichwort gekommen für die heutige Predigt? Eine Geschichte aus der Bibel ist für eine heutige Sonntag vorgesehen. Und als ich sie gelesen habe, ist mir das Sprichwort in den Sinn gekommen. Es ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn im Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Ein Gleichnis, das weitum bekannt ist. Und als ich es wieder gelesen habe, ist mir zuerst durch den Kopf. Es gibt doch noch so viele andere Bibelstellen, die man noch nicht so gut kennt oder noch gar nie eine Predigt darüber gehört hat. Warum sollte ich jetzt über einen verlorenen Sohn reden, den doch sowieso schon jeder kennt? Doch während der nächsten Zeit, als ich immer wieder mal über das nachgedacht habe, sage ich zum himmlischen Vater, Herr, übersehe ich etwas? Gewiss gäbe es noch einen Aspekt in dieser Geschichte, den ich noch gar nie bewusst wahrgenommen habe. Habe ich denn eigentlich ein Brett vor dem Kopf? Und da hat es mir getaget. Ja, genau, um das geht es. Der Sohn, der hat ein Brett vor dem Kopf gehabt. Lasst uns die Geschichte aus dieser Perspektive anschauen. Vers 11 bis 12. Jesus hat mal erzählt, Ein Mensch hat zwei Söhne. Der Jünger von beiden hat an einem Tag zum Vater gesagt: Gib mir, Vater, mein Erbe, wo mir zusteht. So hat der Vater Hab und Gut unter den beiden Söhnen aufgeteilt. Der jüngere Sohn hat also die Initiative ergriffen und hat zum Vater gesagt: Vater, gib mir das Erbteil, wo mir zusteht. Hat er überhaupt zu Lebzeiten vom Vater das Erbe schon dürfen verlangen zur damaligen Zeit? Grundsätzlich war es so, dass nach dem Gesetz im 5. Buch Mose, Kapitel 21, geregelt war, dass dem jüngeren Sohn ein Drittel vom Erbe zusteht und dem älteren Sohn der ganze Rest. Das Erbe ist für gewöhnlich, aber nach dem Tod vom Vater aufgeteilt worden. Dass ein Sohn noch zu Lebzeiten vom Vater um sein Erbe bittet, ist sehr ungewöhnlich gewesen. Ja, es hat sogar als Ausdruck von Geringschätzung und als Afro gegolten. Es hat so viel ausgesagt wie: Vater, du bist für mich schon gestorben. Wie hat der Vater auf den Afro von seinem Sohn reagiert? Er hat sein ganzes Hab und Gut nach dieser Regel aufgeteilt unter seinen beiden Söhnen. Denkwürdig. Merkwürdig. Hat jeder Vater so reagiert auf den Afro von seinem Sohn? Der Vater war nicht dazu verpflichtet, dieser Bitte nachzukommen. Er hat sein ganzes Vermögen geopfert, um dieser Bitte vom Sohn zu entsprechen. Sicher hat er von seinen Nachbarn Kopfschütteln oder ein spöttisches, mitleidiges Lächeln kassiert. Lesen wir weiter, Vers 13. Nicht lange nachdem, also ein paar Tage später, hat der jüngere Sohn alles zusammengesammelt und zusammengepackt und ist damit in ein fernes Land gezogen. Dort hat er sich geleistet, was er immer wollte. Er hat das Geld verschleudert, bis er schliesslich nichts mehr hatte. Alles zusammengesammelt kann bedeuten, dass er sein Vermögen zu Geld gemacht hat. Vielleicht hat er seinen Anteil an den Herden zu Geld gemacht, damit er alles mitnehmen konnte. In ein fernes Land, das kann bedeuten Ägypten, Babylonien, vielleicht sogar Rom. Nie wird erwähnt, dass der jüngere Sohn eine Frau hatte. Und darum ist anzunehmen, dass er erst so um die 20 war. Warum ist er gegangen? Jesus nennt keine Gründe. Doch im Zusammenhang wird klar: Er will sein eigenes Leben leben. Er will sich frei machen von der Gegenwart vom Vater. Jede Handlung von uns hat Konsequenzen, zieht etwas nach sich. Das kann gut oder schlecht sein. Die erste Folge von seinem Handeln war, er hat sein Vermögen verprasst, verspielt. Sein Vermögen, das heisst, das Geschenk von seinem Vater an ihn. Im Griechischen kann man übersetzen: Dort brachte er sein Vermögen durch mit heilloser Lebensführung. Heillos. Das Leben dort, so wie er sich das gewünscht und umgesetzt hat, hat ihm kein Heil gebracht. Wir lesen weiter, Vers 14. Als er aber alles verbraucht hatte, ist eine grosse Hungersnot über das Land gekommen und dem Sohn ist es immer schlechter gegangen. Im alten Luthertext heisst es: Er fing an zu darben. Dabei haben zwei Ereignisse zusammengewirkt. Er hat alles vergeudet und eine Hungersnot ist ausgebrochen. Schon noch verrückt, von alles zusammengepackt zu alles verloren, ist es schnell gekommen. Das ist die zweite Folge. Es ist ihm immer schlechter gegangen. Vers 15. In seiner Verzweiflung hat er so lange bei einem Bauer gebettelt, bis er ihn zum Säuhüten auf die Felder geschickt hat. In einer anderen Übersetzung heisst es, da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Das Anhängen kann man übersetzen mit Betteln. Er hat sich aufgedrängt, dem Freunde. Hey, da ist seine Ehre auf dem Spiel gestanden. Ja, und abhanden gekommen. Der Sohn liefert sich auf Gedeih und Verderb einem fremden Menschen aus. Das ist die dritte Folge. Er wollte unabhängig sein. Von allem und jedem. Und jetzt kommt er in eine Abhängigkeit rein, die er sich nie hätte gewünscht. Und daraus folgt die vierte Folge, Erniedrigung. Der Bauer hat ihn auf die Felder geschickt, um Säu zu hüten. Für den Sohn als Jod war das eine grosse Erniedrigung. Nach dem alten Gesetz im dritten Buch Mose hat ein Jod mit Säu nichts zu tun gehabt. Sie haben als unreine Tiere gegolten. Ein Jod als Säuhirt, ein Sohn von einem reichen Grossgrundbesitzer, ist jetzt Bettler und Säuhirt. Doch es ist noch schlimmer gekommen. Vers 16. Oft hat ihn der Hunger so sehr gequält, dass er sogar über das Säufutter froh wäre gewesen. Aber nicht einmal von dem hat er etwas bekommen. Im Lutherdeutsch heisst es, er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen. Und niemand gab sie ihm. Das ist die fünfte Folge. Hunger. Aus dem Kontext kann man schliessen, dass er jetzt zuunterst auf dieser Hierarchie auf dem Hof war. Das oberste Chef, dann sein Verwalter, weitere Aufseher. Ja, und wahrscheinlich haben nicht einmal die Sklaven auf dem Hof Erbarmen mit ihm gehabt und hätten ihm im Versteckten ein paar von diesen Schoten gegeben. Schoten, das waren die Früchte vom Johannesbrotbaum. Eine Frucht mit einem süßen Fruchtfleisch, das man auch zu Sirup verarbeiten konnte. Nicht einmal mehr so viel wert, wie ein Sau war er dort noch. Doch in diesem Dämmerzustand ist er nicht geblieben. Vers 17 bis 19. Da ist er in sich gegangen und hat zu sich gesagt, mein Vater hat viele Taglöhner und die überkommen Brot im Überfluss und ich sterbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Bitte, mach mich doch zu einem Taglöhner bei dir. Jetzt stellt er sich seine Situation und denkt ernsthaft darüber nach. Und er stellt sich Gott aus seiner Schuld. Er denkt als Vaterhaus. Und in diesem Moment entdeckt er, und erkennt sein Brett vor dem Kopf. Jetzt kann er es sehen. Sein Vater hat viele Taglöhner. Heisst, er ist reich. Aber und er ist gut. Er selber hat es gesehen, dass die Taglöhner, ja selbst als Taglöhner, im Überfluss an diesem Hof vom Vater ernährt werden. Sein Vater ist ein guter Vater. Und da endlich geht das Brett. Da tut sich ein Weg für ihn auf und er fasst einen Entschluss. Er verlässt den Herd und fremden Herr und geht zurück zum Vater. Aber er will sich nicht durch eine Hintertür einschleichen. Er will auch nicht mit einem fröhlichen und blöffenden Gesicht aufkreuzen. Die Erkenntnis, die er jetzt hat, lässt ihn ehrlich werden. Und er macht sich auf und kommt zum Vater. Und wie reagiert der Vater? Und jetzt lese ich aus der Luther-Übersetzung, Vers 20. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, ihn packte das Erbarmen, und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Vater sieht seinen Sohn kommen. Er läuft, er fällt ihm um den Hals, er küsst ihn. Hat der Vater seinen Sohn darum schon gesehen von weit her, weil er insgeheim auf ihn gewartet hat? Ja. Und spätestens jetzt merken wir, dass mit dem Vater Gott gemeint ist. Er lief. Das war zu dieser Zeit ganz gegen die Sitten vom Orient. Der Älter, der Würdiger, der wartet. Oder geht höchstens langsam. Aber der Vater, der rennt. Er hat so eine Freude, seinen Sohn zu sehen, dass er alles vergisst. Es ist ihm gleich. Nur die Freude und die Liebe können diese Sitte durchbrechen. Er fiel ihm um den Hals, heisst, du bist wieder in die Familie aufgenommen. Küsste ihn. Damit ist ein liebevoller Kuss unter Familienmitglieder gemeint und heisst, wir gehören zusammen. Und da kann der Sohn sagen, was er sich vorgenommen hat. Ich habe dir Unrecht an. Ich habe dir keine Ehre entgegengebracht. Ich war stolz. Vater, ich hatte ein Brett vor dem Kopf. Ich habe nicht gesehen, wie gut du es mit mir meinst. Es tut mir so leid. Wenn ich nur irgendwie zu essen bekomme, dann bin ich glücklich. Wahrscheinlich konnte der Sohn nicht einmal ganz ausreden. Schon hat der Vater ihn unterbrochen und hat zu seinen Knechten gerufen. Vers 22 bis 24. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring an seine Hand, Schuhe an seine Füße, bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Das ist der Befehl vom Vater. Bringt her, legt ihm an, gebt ihm, lasst uns essen, wir wollen fröhlich sein. Das beste Gewand wird dem Sohn angelegt. Der Vater denkt nicht einmal darüber nach, wie er seinen Sohn jetzt behandeln will. Nein, er ist doch sein Sohn, der ist zurückgekommen. Er soll kein Taglöhner sein. Gebt ihm einen Ring an seine Hand, legt ihm Sandalen an. Offenbar hat der Sohn nicht einmal mehr Schuhe an. Die Geschichte ist unter dem Titel «Der verlorene Sohn» bekannt worden. Aber mir kann genauso gut den Titel geben: Gleichnis von der Liebe des Vaters. Ein Brett vor dem Kopf. Manchmal sind wir Menschen gerade wie die dummen Ochsen, wo das Naheliegende nicht sehe. Ein Brett vor dem Kopf kann dann entstehen, wenn etwas zu einfach scheint. Dann kann in uns innen Misstrauen entstehen. Das sehen wir manchmal sogar bei den Quiz-Sendungen im Fernsehen. Scheinbar kinderleichte Fragen werden manchmal zu den grössten Problemen, weil der Kandidat meint, so einfach könnte es doch nicht sein. Und dann fängt man an zu grübeln, sucht nach Problemen und Fallen, die gar keine sind. Das Gefühl, etwas Gescheites zu bekommen, löst diesen enormen Argwohn aus. Anstatt die einfache und offensichtliche Antwort zu nehmen, wird lang und angestrengt darüber nachgedacht, wo echt der Haken an der ganzen Sache ist. Und so war es auch wohl bei diesem Sohn. Statt dankbar zu sein für den guten und warmherzigen Vater, hat er den Haken gesucht, wo keiner war. Und manchmal sind so einfach unsere festgefahrenen Denkmuster, die wir haben. Manchmal sehen wir nur, was wir wollen sehen. Gut, wenn wir jetzt von Vater reden, von Vaterrollen, wie sich der Vater in diesem Gleichnis verhalten hat, so hat es jedes von uns auch sein Bild vom eigenen Vater vor sich. Teil von uns haben vielleicht so einen Vater erlebt, wie der in der Geschichte. Ein guter Vater, der es gut mit uns meint. Vielleicht aber sind Leute unter uns, die das mit ihrem eigenen Vater gar nicht so erlebt haben. Wo Gott dich und mich geschaffen hat, hat er eine Erinnerung, eine Sehnsucht nach ihm in uns gelegt. Der Mensch kann Gott, der Vater im Himmel, seither nie ganz vergessen. Jeder Mensch ahnt irgendwie, dass es irgendwo ein schönes Vaterhaus gibt. Wir nennen es den Paradies, Himmel oder auch Himmel auf Erde, Glück oder vielleicht Hoffnung. Und selbst wenn jemand von uns einen Vater erlebt hat, der verletzend war, oder nicht dem Bild entsprochen hat, das man sich gewünscht hat, so bleibt diese Erinnerung, diese Sehnsucht nach einem guten Vater im Himmel in uns innen. Da wird immer irgendwo eine Sehnsucht danach sein, nach einem Ort wie in der Geschichte, wo wir aufgehoben sind, wo wir mit Wohlwollen und Respekt behandelt werden. In Liebe angenommen, wo ein Vater ist, wo ich es gerne vergibt, auch wenn wir ihn enttäuscht haben. Wo wir daheim sind und alles haben, ja sogar im Überfluss, was wir brauchen und uns wünschen. Liebe Freunde, diesen Ort gibt es. Das nennt die Bibel das Himmelreich. Manchmal wird das Himmelreich aber verdeckt. Viel zu oft schauen wir nicht zu Gott und wie er gute Absichten mit uns hat, sondern wir schauen auf Menschen. Wir schauen, wie andere Christen leben und was sie falsch machen. Wir lesen vielleicht den Blick in diesen Tagen und lesen von Gottfried Locher. Lasst uns nicht auf Menschen schauen. Menschen sind fehlerhaft, sondern auf Gott. Sonst sind wir nicht besser als der Sohn im Gleichnis. Dann haben wir ein Brett vor dem Kopf und sehen das Offensichtliche nicht. Jetzt sind wir zusammen hier im grünen Oss. Wir sehen die wunderbare Natur und Tierwelt. Lasst uns unser Brett loswerden, damit wir sehen, was vor Augen ist. So gut meinst der Vater im Himmel mit dir und mir. Ich schließe mit dem Wort vom Propheten Micha. Er hat mal zum Vater im Himmel gebetet. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, sondern gefallen hat an Gnade? Er wird sich uns wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Micha 7, 18 und 19. Amen.